Okay. Jetzt könnt ihr gerne rübergehen. Gisela hat was vorbereitet. Wir segnen euch, dass ihr da eine gute Zeit jetzt miteinander habt. Und freuen uns, dass das so möglich ist. Ja, es ist so, dass wenn wir uns genau diesen Punkt, diesen Zeitpunkt anschauen, als Jesus gestorben ist, also in dem Moment, wo er sein Leben ausgehaucht hat, in dem Moment, wo er gestorben ist, sind einige Dinge parallel und gleichzeitig passiert. In Matthäus 27 wird uns beschrieben, aber Jesus schrie abermals laut und verschied. Und in dem Moment, wo er verschied, und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben an bis unten aus, und die Erde bebte, und die Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf, und viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf und gingen aus den Gräbern nach seiner Auferstehung und kamen in die heilige Stadt und erschienen vielen. Die große Dunkelheit, die hat schon vorher begonnen, 3 Stunden vor dem Tod Jesu, wurde es im ganzen Land total finster, eine richtige Finsternis, und die war dann schon da. Und als er gestorben ist, sind genau diese Punkte, die ich jetzt hier blau untermalt habe, geschehen. Und es sind alles Symbole für genau den Zeitpunkt, wo er gestorben ist, was das für eine Bedeutung hatte, dass er danach ja tot war als Mensch. Und wir wollen uns diesen Vorhang heute mal anschauen. Es wäre jetzt zu viel, alle Teile zu anschauen, aber diesen Vorhang möchte ich mit euch mal anschauen. Und wollen uns mal gucken, was da eigentlich das auch für ein Symbol ist, was das für eine Wirkung war, was das für uns für eine Bedeutung hat. Nun, der Vorhang im Tempel war eigentlich kein Vorhang, wie wir uns heute so vorstellen, also den hättest du nie an diese Schienen hängen können, sondern das war eigentlich ein Wandteppich. Also man kann ihn eher vergleichen mit so einem Wandteppich. Der war ungefähr so 20 Meter hoch, 10 Meter breit. Und dick war er, ungefähr eine Handfläche, also so 7 bis 8 Zentimeter dick. Also einen Teppich, der 7 bis 8 Zentimeter dick ist, das ist so, wie wenn du, 4-5 Perserteppiche übereinander legst. Also der hatte 5-6 Lagen. Und der war, wenn man jetzt das mal ausrechnet, so vom Gewicht her oder sowas, war der irgendwo so zwischen um die 3 Tonnen, ne? Also der war sehr schwer. Und beim Aufhängen, das war immer auch ein Problem, da haben die auch die Unterstützung von Pferden gebraucht und so weiter, weil der einfach so schwer war. Also das war nicht einfach nur so ein Vorhang, den ich so schwind mal zerreiße, sondern das war richtig was Fettes, was richtig Schweres, und den zerreißt er nicht einfach nur so. Die Bedeutung von dem Vorhang war, dass er das Allerheiligste trennt von den anderen, und hinter den Vorhang ist man sozusagen einmal im Jahr gegangen. In diesem Raum hinter dem Vorhang wohnte Gott. Und das war auch der Sinn des Tempels, dass es einen Ort gibt, an dem Gott wohnt. Und die Israeliten wussten, dass dort, wenn dort Gott wohnt, dann ist es ein Ort, der unbesiegbar ist. Es wird nie passieren, dass jemand Gott besiegen kann. Das wussten sie. Und deshalb wussten sie, dass wenn in dem Tempel Gott wohnt, sie auch als Volk unbesiegbar sind. Wir wissen dann, dass das nicht der Fall war, weil das Volk ja eben dann gesündigt hat und sich Gott dann eben zurückgezogen hat. Und dann wurde der Tempel zerstört und die Bundeslade, die da hinten dran war, ist seitdem verschwunden. Der neue Tempel wurde dann aufgebaut, aber eben ohne die Bundeslade da hinten drinnen. Aber trotzdem ging man immer noch davon aus, dass Gott dort wohnt. Herodes hat dann den Tempel noch größer gemacht, und zur Zeit Jesu war das ein richtig großes Mauerwerk, ungefähr 60 Meter hoch dann, und insgesamt die ganze Tempelanlage sehr groß, da wurde viel geschüttet an Platz und so weiter, dass das ein großer Tempel war. Ja, diese Trennung, dieser Wandteppich demonstrierte die Trennung zwischen Gott und Mensch. Es gab keinen Zugang, Und der einzige Zugang einmal im Jahr, den der Hohepriester hatte, der war natürlich auch heilig. Es war ein besonderer Zugang. Es war auch einer, wo sie zum Teil Angst hatten. Der musste sich vorher reinigen, weil sie wussten, ich kann so, wie ich bin, Gott nicht begegnen. Das bedeutet Tod. Und da gibt es ja diese nette Sache, die sie immer da gemacht haben. Die haben den Priester immer an einer Schnur festgebunden, dass wenn der dann vor Gott umkippt, weil er vielleicht sich nicht genug gereinigt hat oder sonst was, dass sie ihn an der Schnur wieder rausziehen können. Also man hat sich da auch nicht getraut, da hineinzugehen. Das war ein sehr, sehr heiliger Ort. Und man wusste, um da zu überleben, muss ich rein sein. Das funktioniert sonst nicht. Was ist jetzt passiert? Der Vorhang als Symbol eines Risses der Beziehung zwischen Mensch und Gott bekam einen Riss. Das heißt, in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, ist das Urteil, das Todesurteil, das auf der Sünde, auf diesem Fehlverhalten der Menschen im Paradies lag, eingetreten. Das heißt, Jesus hat die Todesstrafe, in dem Moment, wo er gestorben ist, hat er diese Todesstrafe, die auf diesen Sündenfall lag, hat er ausgeführt, hat er getragen, wurde an ihm vollzogen. 1. Mose 2,17 heißt es ja, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, aber von dem darfst du nicht essen, denn sobald du davon isst, musst du sterben. Und jetzt ist Jesus gestorben. Die Todesstrafe sozusagen vollzogen. Und ab jetzt war sozusagen dieses gerichtliche Urteil oder dieses Recht, das dahinter steckt, erledigt. Und als Demonstration dafür, dass das vorbei ist, hat Gott seine Hand ausgestreckt und hat diesen Teppich von oben nach unten aufgerissen. Mitten durch in zwei Stücke, hat ihn so aufgerissen, dass jetzt das Allerheiligste plötzlich sichtbar war, frei war, zugänglich war. Gott streckt seine Hand aus, um den Vorhang zu zerreißen, und er streckt sie aus zur Versöhnung. Er reicht uns die Hand dadurch. Und er streckt sie aus, weit aus, als Arme, die sagen, du bist willkommen. Wie der Vater beim verlorenen Sohn die Arme ausstreckt und seinen Sohn in den Arm nimmt, so streckt Gott seine Hand aus. Der Vorhang wurde von oben nach unten in zwei Teile gerissen. Das heißt, ich darf jetzt hindurchgehen. Und das möchte ich jetzt mit euch machen. Wir wollen jetzt durch diesen Vorhang hindurchgehen. Hebräer greift genau dieses auf. Im Hebräerbrief wird das aufgegriffen, was diese Bedeutung ist mit dem Vorhang, und erklärt uns das auch nochmal. Weil wir denn nun Brüder und Schwestern durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens, besprengt in unserem Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Da gibt es jetzt einiges an Informationen, wie das jetzt geht, mit dem Hindurchgehen. Mit dem durch den Vorhang hindurchgehen. Wie sollen wir durch den Vorhang hindurchgehen? Ich habe jetzt mal einen Spiegel dahin gemacht. Also, angenommen, du bist zu einer Hochzeit eingeladen. Und jetzt, bevor du also losgehst zu dieser Hochzeit, guckst du nochmal in den Spiegel. Und du richtest dich. Du guckst, dass du zu der Hochzeit nicht einfach so gehst, wie du aus dem Bett aufgestanden bist, sondern du fängst an, dir zu überlegen, wie gestalte ich mich, was ziehe ich an, was mache ich mir für eine Frisur, Manche kaufen sich dann extra davor nochmal ein neues Kleid oder neue Schuhe und so weiter. Das heißt, ich schaue nochmal in den Spiegel, bevor ich gehe. Ist alles in Ordnung? Und Hebräer sagt, wenn du durch den Vorhang gehst, dann schau mal in den Spiegel. Wie ist es bei dir? Ist es so, dass du durch diesen Vorhang hindurch gehen kannst mit den Voraussetzungen, die dafür einfach auch gedacht sind? Wie sollen wir durch den Vorhang durchgehen? Und ich habe mir jetzt so Merksprüche auf diesen Spiegel geschrieben. Was steht da in diesem Text? Als erstes, mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens. Also wenn ich durch diesen Vorhang gehe, soll ich mit dieser Haltung, mit dieser Aussage, als für mich, die ich für mich nehme, durchgehen. Du kannst den Schutz um dein Herz weglegen, weil du ihm völlig vertrauen kannst, mit wahrhaftigem Herzen. Du kannst also durch diese Fülle des Glaubens in ein Vertrauen kommen, dass du Gott alles zutraust und dir nicht selber hilfst. Das heißt, durch den Vorhang hindurch zu gehen, bedeutet eine Entscheidung zu treffen, ich helfe mir nicht selber, sondern ich lasse mir von Gott helfen. Ich weiß, dass das, was ich an Eigenhilfe habe, weder ausreicht noch nachhaltig ist, sondern ich gehe in diesem Glauben, in diesem Vertrauen durch den Vorhang hindurch, weil ich weiß, dort dahinter erlebe ich etwas, habe ich etwas, bekomme ich etwas, ist etwas, was eine andere Qualität hat, was eine andere Dimension hat, weil es aus einer anderen Welt kommt, weil es von Gott kommt. Es gibt einen besseren Schutz. Und dieser Schutz, den ich habe, ist besprengt zu sein im Herzen. Was will das heißen? Was will das sagen? Wann bin ich besprengt im Herzen? Nun, es gibt eine Geschichte im Alten Testament, wo die Juden ausgezogen oder die Israeliten ausgezogen sind aus Ägypten. Und da gab es ein Gerichtsurteil, dass alle Erstgeburt da getötet wird. Und jetzt haben die Israeliten die Anweisung gehabt, sich zu schützen vor diesem Gericht, indem sie die Pfosten bei sich mit Blut besprengt haben. Mit einem Blut eines Opferlamms. Das heißt also, der Schutz, mein bester Schutz, den ich habe, wenn ich meinen eigenen Schutz weglasse, ist der, besprengt zu sein mit dem Blut Jesu. Wie geht es jetzt? Wie kann ich mit dem Blut Jesu besprengt werden? Nun, es ist das, erstens muss ich wissen, was das ist. Es ist das Blut eines Opfers. Und zweitens ist es so, dass ich dieses Blut nehme, das ist eine aktive Sache, die ich machen muss, und sozusagen für mich in Anspruch nehme. Und dadurch, dass ich das als Zeugnis auch für mich deklariere und sage, ich bin mit Jesu Blut besprengt, ich bin ein Kind Gottes, ich bin derjenige, der sich da total drauf verlässt, habe ich ein Aushängeschild an meiner Herzenstür. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin ein von Jesu Blut besprengtes Lieblingskind und damit auch ein geschütztes Kind. Wir können also in den einen Schutz, unseren eigenen Schutz verlassen und in einen anderen Schutz kommen, besprengt mit dem Blut. Das heißt, durch diesen Vorhang hindurch zu gehen, hat auch diese Entscheidung, ich will diesen Schutz und diese Kraft des Blutes für mich in Anspruch nehmen. Und es ist diese Kraft, die auch in diesem Karfreitag liegt. Zweitens hat dieses Blut auch eine reinigende Wirkung. Das heißt, ich gehe auch da hinein mit diesem Wissen, ich mache Dinge falsch. Aber ich weiß, dass dieses Blut ein Blut der Vergebung ist und mich reinigt. Das Blut hat auch eine Wirkung der Weihe und der Heiligung. Ich gehe also da auch durch diesen Vorhang hindurch, indem ich weiß, ich bin nicht mehr ich von meiner DNA her, sondern ich bin von meiner DNA her ein Kind Gottes. Ich bin jetzt eine Prinzessin, ein Prinz, ein Kind Gottes. Ich habe jetzt eine andere Verantwortung und Aufgabe. Ich gehöre zum Königshaus des Universums. Und ich bin geheiligt, ich bin ausgesondert, ich bin was Besonderes in diesem Moment, weil ich bin nicht von dieser Welt. Und besprengt mit dem Blut heißt auch, dass ich versiegelt bin in dem neuen Bund. Das heißt also, ich habe einen Vertrag, ich habe einen Siegel, ich habe einen Siegelring, ich habe eine Zusage und auch einen jemand, der darauf achtet, dass das eintritt und passiert. Und wir haben es so schön in dem Psalm gelesen, Christian, das war so wunderbar. Ne? Gott hat seine Hand über den Menschen. Ich bin versiegelt in seiner Gegenwart, in seiner Beziehung, in seinem Vertrauen. Das nächste, was ich mir angucken kann, ist, ich bin los von dem bösen Gewissen. Wenn ich durch diesen Vorhang gehen will, wenn ich da durchgehe, bin ich los von dem bösen Gewissen. Es gibt schlechtes Gewissen, wenn ich angeklagt werde. Ob ich mich jetzt selber anklage oder ob andere mich anklagen, auf jeden Fall hat ein schlechtes Gewissen immer auch eine Bremswirkung. Ich bin in meiner Fähigkeit, Leistungsfähigkeit gebremst, ich bin in meiner Konzentration gebremst oder auch abgelenkt. Ich kann aber dieses schlechte Gewissen loswerden. Wenn ich das los bin, dann werden Möglichkeiten freigesetzt, in denen ich über mich hinauswachse. Das heißt also, los von dem bösen Gewissen bedeutet, dass ich auch eine ganz andere Fähigkeit habe, durch diesen Vorhang hindurch zu gehen, im Sinne des Lebens. Ich bin, wenn ich frei bin, habe ich vielleicht auch eine andere Körperhaltung. Ich habe einen anderen Stand, ich habe ein anderes Auftreten. Ich habe eine andere Gewissheit, dass wenn ich Dinge anpacke, dass sie funktionieren, dass es geht, dass es klappt. Ich bin in einer anderen Konzentration. Ich konzentriere mich auf Jesus. Ich konzentriere mich auf seine Möglichkeiten, die er hat. Also los von bösem Gewissen ist durch ihn, dadurch, dass ich mit ihm lebe, dass ich seine Vergebung in Anspruch nehme, eine Voraussetzung oder auch eine Kraft, die freisetzt. Apostelgeschichte heißt es, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und der vierte Punkt, der hier gesagt wird, ist, durch den Vorhang durchgehen heißt, gewaschen zu sein. Ne? Tja, nicht der Kopf, sondern die Füße wäscht Jesus. Was heißt es? Durch die Taufe wird der unreine Mensch untergetaucht und auftaucht ein reiner Mensch. Vorher haben wir getrunken, vorher haben wir gestunken. Und jetzt sind wir ein Wohlgeruch. Das heißt, durch dieses Gewaschensein, durch diese Taufe sind wir für Gott ein Wohlgeruch. Und heute Morgen, Waldo, meine Frau, heute habe ich wieder das Parfum. Riechst du es schon? Ganz besonderes Parfum. Gibt es leider nicht mehr. Muss ich sehr sparsam mit umgehen. Du bist ein Wohlgeruch für Gott und er riecht dich gerne. Deine Ausstrahlung, das, was du ausstrahlst, ist für Gott angenehm. So angenehm, dass er deine Nähe sucht, dass er mit dir zusammen sein will. Durch den Vorhang hindurchzugehen, bedeutet eben, hineinzugehen in dieses Allerheiligste, in diese Gegenwart Gottes. Und du kannst da hineingehen, weil du im Wohlgeruch bist. Und so können wir einfach jetzt das so ein bisschen testen auch und uns in den Spiegel gucken und sagen, okay, wie ist es? Habe ich ein wahrhaftes Herz? Bin ich offen für das, was Gott für mich hat und helfe mir nicht selber und gehe nicht selber auf die eigene Initiative ein oder auch auf meine Mauern ein, die ich mir zum Schutz gebaut habe? Lasse ich sie einfach zerbrechen und fallen? Bin ich besprengt in dem Herz mit dem Blut Jesu? Ist wirklich dieses Blut das, was mein Leben bestimmt? Im Sinne der Kraft, der Reinigung, im Sinne der Freiheit? Bin ich losgelöst von bösem Gewissen? Habe ich diese Vergebung der Sünden? Und bin ich gewaschen? Bin ich getauft? Bin ich hineingegangen in diese neue Situation des Untertauchens, Auftauchens und dieses Wohlgeruchs? Durch den Vorhang hindurch zu gehen, ist jetzt für uns eine Möglichkeit, die uns mit Entscheidungen, ich muss ja entscheiden, mich da durchzugehen, betrifft, aber auch mit Verheißungen und mit dem, dass wir dadurch in eine Situation kommen, die wir uns eigentlich wünschen. Da wollen wir hin. Da wollen wir hin. Da haben wir Sehnsucht danach. Was erwartet uns denn hinter dem Vorhang? Wenn wir also dann da durchgehen, wenn wir uns dafür entscheiden, wenn wir sagen, ja, wir wollen das, wir haben das verstanden, wir gehen durch. Es erwartet uns einfach der Vater. Es ist nicht Gott der Richter. Es ist nicht Gott als der, der auf dem Thron sitzt im Sinne eines Herrschers. Es ist der Vater. Es ist Gott der Vater. Und die ganze Bibel, alles was drinnen steht, jeder Buchstabe, versucht nichts anderes als deutlich zu machen, Gott ist unser Vater, der uns unendlich lieb hat. Und das war das, was Jesus anders gesehen hat als damals die ganzen Pharisäer und die Schriftgelehrten. Die haben in der Bibel ein Gesetzbuch gesehen. Buchstabe, 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 das musst du, das musst du, das musst du machen. Und Jesus hat in der Bibel einen Liebesbrief gesehen. Für uns ist hinter dem Vorhang der liebende Vater. Und alles, was er getan hat, hat er getan aus Liebe. Und jetzt ist diese Liebe im neuen Bund für uns Realität. Ich komme tatsächlich hinter den Vorhang in diese Liebe hinein. Das war vorher ein Riesenproblem für die Menschen. Das hatten sie nicht. Und jetzt komme ich in diesen Arm Gottes. Das konnten sie vorher nicht. Sie hatten Sehnsucht danach, aber es ging nicht. Und ich kann das. Ich kann Gott in die Arme laufen. Und er umarmt mich. Ihr seht, dieser Vater tröstet das Kind. Ihr seht, dieser Vater nimmt das Kind in die Arme. Der schimpft nicht mit dem Kind. Hier wird einfach ausgedrückt, dass ich in eine Beziehung mit Gott komme, die intim ist, die auferbauend ist, die stärkend ist. Ich bin das Kind, das Versorgung braucht. Ich bin das Kind, das Hilfe braucht. Ich bin das hilflose Kind. Und ich brauche den Vater, dass er mich versorgt, dass er mir hilft. Und ich darf dieses hilflose Kind sein. In dieser Gegenwart Gottes, in dem Allerheiligsten, da wo Gott auf dem Thron sitzt, da, wo Gott wohnt, damals, das ist jetzt der Ort, zu dem ich Zugang habe. Und es gibt nichts Schöneres, als in diesen Armen Gottes zu sein, auf diesem Schoß Gottes zu sitzen. Johannes, der Evangelist, beschreibt, dass er einer von denen war, die an der Brust Jesu lag. Und das war für ihn so eine Erfüllung, Davon hat er sein ganzes Leben gezehrt. Das war für ihn so eine Erfüllung. Der das Evangelium lest von Johannes, der geht da von einer ganz anderen inneren Haltung her. Nicht nur, dass er das geschichtlich und so weiter wiedergeben will oder Fakten wiedergeben will, sondern dass er dieses, was er erlebt hat an dieser Brust Jesu, das versucht er da hineinzuschreiben, hineinzugeben. Bei ihm spürt man, dass da ein ganz tiefes Erlebnis in seinem Herzen war, wenn man das Johannesevangelium liest. Hebräer 4,16 sagt uns jetzt: Lasst uns also freimütig hintreten. Was erwartet uns da? Der Thron der Gnade. Der Thron der Gnade. Thron ist die höchste Instanz, die uns freispricht. Es wird keine weitere Instanz geben. Ich kann heute, wenn eine Instanz mir irgendein Urteil spricht, kann ich natürlich Berufung einlegen. Hier kannst du keine Berufung einlegen. Denn du bist schon bei der höchsten Instanz. Und es ist die Instanz der Gnade, das heißt, die dich nicht verurteilt. Und jetzt ist es, warum sollen wir dahin? Weil wir dort etwas empfangen, nämlich Barmherzigkeit. Das heißt, du kannst nur etwas empfangen, wenn du auch empfangsbereit bist. Wenn du das nicht empfangen willst, dann brauchst du da ja auch nicht hinzugehen. Aber wenn du weißt, dass du Barmherzigkeit brauchst, dort empfängst du sie. Ich weiß, dass ich Barmherzigkeit brauche. Und was noch? Ich suche Gnade, ich werde sie dort finden. Ich finde etwas, wonach ich schon lange suche. Und ich bekomme etwas, nämlich Hilfe. Und da ist gleich zur rechten Zeit. Also nicht so, wie ich es mir vielleicht vorstelle, aber rechtzeitig. Es gibt immer eine rechtzeitige Hilfe, wenn ich durch den Vorhang hindurchgehe. Und der Psalm, den wir heute Morgen gelesen haben, der sagt es auch nochmal. Der Gerechte, der die Gegenwart Gottes sucht, der durch diesen Vorhang hindurchgeht, in die Nähe von Gott, genau der ist es, der bewahrt wird, der behütet wird, dessen Kinder nicht nach Brot betteln müssen, der geben kann, der leihen kann, ohne zurückzufordern, der hat, der gestaltet sein Leben, wo Jesus im Mittelpunkt ist, Gott im Mittelpunkt ist. Ja, ich denke, dass wir auf diese Punkte Antwort geben können und dass wir jetzt einfach uns eine Zeit nehmen, wo wir durch diesen Vorhang hindurchgehen. Wer das möchte, einfach hindurchgehen zum Vater. Einfach diese Nähe suchen. Und der Hebräer, der geht dann noch weiter und das, was der Karl angesprochen hat, wird dann eben da auch beschrieben. Dass in dem Moment, wo ich dort im Allerheiligsten bin, passieren noch ein paar Sachen. Vielleicht können wir das doch noch schön lesen. Hebräer, hat es jemand gerade? Hebräer 10, Vers. Römer, Korinther, Galater, Epheser, Philippo, Kolosser, Thessalonica, Timotheus, Christus, Johannes. Das ist nicht meine Bibel und deshalb finde ich es jetzt nicht so.
10, 24.
Genau, 10,
aufeinander achten.
Ja. Das sind auch der Vers davor, 23 und 24. Genau. So, jetzt habe ich es.
Also, wir wollen mit aufrichtigem Herzen in die Gegenwart Gottes treten und dem Ganzen gar vertrauen, das haben wir schon gelesen, denn unsere Herzen werden mit dem Blut Christi besprengt und unser Gewissen von Schuld zu reinigen, unser Körper sind mit reinem Wasser gewaschen. Und jetzt geht's weiter. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen, denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Und dann kommt der Vers, spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Und das fand ich so schön. Und deshalb, weil du das heute Morgen auch nochmal angesprochen hast, habe ich gedacht, das bringe ich jetzt noch dazu. Wir kommen der Wiederkunft Jesu jeden Tag ein Stück näher. Und wir leben in der Endzeit. Und Hebräer sagt hier sehr deutlich, genau da in der Endzeit brauchen wir dieses Miteinander. Brauchen wir diese Zusammenkunft. Denn da drinnen wird diese Stärkung, diese Auferbauung, dieses ja auch sich gegenseitig warm halten. Also ein Feuer brennt, je mehr Scheite da drinnen sind. Dieses Dranbleiben, das hilft uns dabei. Und deshalb ist für mich Gemeinde etwas, was nicht nur schön ist und was nicht nur toll ist, dass man sich mal wieder sieht, sondern was ich dringend brauche, um zu überleben. Ich brauche Gemeinde dringend, um zu überleben in der Endzeit. Und deshalb ist es gut, miteinander und aufeinander zuzugehen und weiterzugehen. Und das nochmal so als Kreis schließen von dem, was der Karl heute auch nochmal vorgelesen hat. Okay, lasst uns durch diesen Vorhang gehen. Wir nehmen uns jetzt Zeit, wir machen einen Lobpreis. Jeder kann selber, so wie er es jetzt auf dem Herzen hat, was angesprochen ist, vor Gott bringen, kann die Dinge klären oder kann die Dinge sagen oder vielleicht spricht Gott zu dir, dass irgendein Punkt dran ist, dass du vielleicht irgendetwas noch machen sollst, und lasst uns einfach in dieser Gegenwart Gottes jetzt Raum einnehmen, in dieses Heiligtum gehen.